Hi, ich heiße Yvonne und heute möchte ich darüber sprechen, wie es so ist, wenn man nicht als Person, sondern nur als die Asiatin wahrgenommen wird. Wenn Menschen einen Asiatinnenfetisch haben und mich dementsprechend auf mein Äußeres reduzieren, gewisse Erwartungen auf mich übertragen und mich vollkommen sexualisieren. Bevor ich weitermache, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird sehr sexuell in dieser Folge. Ich werde über sexuelle Belästigung sprechen. Hier mischt sich Rassismus mit Sexismus. Es gibt Menschen, die sagen, dass sie keinen Asiatinnenfetisch haben, sondern nur eine Asiatin als Partnerin bevorzugen würden. Sie sagen, dass es nur eine Vorliebe sei. An sich ist absolut nichts Schlimmes dabei, solange die Person eben nicht nur auf ihre Ethnie reduziert wird. Wobei ich mich frage, woher diese Präferenz kommt? Wieso steht man denn auf Asiatinnen? Welche Eigenschaften verbindet man mit ihnen? Wie sieht denn eine typische Asiatin aus? Klein und zierlich? Zumindest stellen viele Menschen sich so eine Asiatin vor und wahrscheinlich auch eher ostasiatisch. Wie viele Menschen mir schon gesagt haben, dass Indien ja irgendwie etwas Eigenes sei und nicht wirklich zu Asien gehöre. Viele Menschen verbinden mit einer Asiatin in der sexuellen Hinsicht vor allem eines: unterwürfig und schüchtern, aber total versaut im Bett. Oh, und eine enge Vagina. Oft werden Ostasiatinnen das Bild einer Puppe zugeschrieben, zierlich und zerbrechlich. Das zeigen uns auch die Medien. Bereits 1883 schrieb der französische Schriftsteller Pierre Loti einen Roman mit dem Titel Madame Chrysanthème, in dem es um einen französischen Marineoffizier geht, der in Japan stationiert ist und dessen einziges Ziel es ist, eine puppenhafte japanische Frau zu finden, die ihn amüsiert, nur um sie kurzerhand zu verlassen, wenn es wieder an der Zeit ist, nach Europa zurückzukehren. Das ganze Buch über werden japanische Frauen wie Puppen beschrieben. In der Erzählung Madame Butterfly, die immer noch populär ist, wird auch eine japanische Frau exotisiert, sexualisiert und dadurch auf ihr Asiatischsein reduziert. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht, wie man eine Vorliebe für Asiatinnen haben kann, ohne dass man sie gleich stereotypisiert. Denn wenn man behauptet, eine Vorliebe für Asiatinnen zu haben, hat dieser Mensch normalerweise gewisse Assoziationen, die er mit einer Asiatin verbindet. Eigenschaften wie süß und unschuldig werden einer Asiatin beispielsweise häufig zugeschrieben, genauso wie hörig und eine gute Hausfrau sein. Allerdings finde ich den Begriff Asiatinnenfetisch etwas irreführend, denn anders als Lack und Leder kann ich mein asiatisches Aussehen nicht einfach abstreifen, aber ich kenne keinen besseren Begriff. Ich weiß, dass weißen Männern Gelbfieber oder auf Englisch Yellow Fever unterstellt wird, wenn sie sagen, dass sie Asiatinnen bevorzugen. Aber auch diesen Begriff finde ich eher unangemessen, als wären Asiatinnen schuld an einer Krankheit. Wie dem auch sei, mit nur dem einen Satz »Ich stehe auf Asiatinnen« werden unzählige Identitäten asiatischer Frauen komprimiert. Wir werden als eine große Einheit gesehen und in einen exotisierten und sexualisierten Stereotypen gepresst. Wir werden nicht als Individuen gesehen. Stattdessen werden wir als eine Art Errungenschaft angesehen, weil insbesondere nicht-asiatische Männer das Exotische an uns so reizt. Ein fremder Körper zum Erobern. Man denke nur den Sextourismus in Asien. Aber wie habe ich das in Deutschland erlebt? Manchmal ist es ein bisschen schwer zu unterscheiden, ob ich gewisse Dinge erlebt habe, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine Frau mit asiatischen Wurzeln bin. Meistens habe ich das auch eher von weißen Männern erlebt. Also entscheidet einfach selbst, wie ihr das einordnen würdet. Auf Partys wurde ich schon die seltsamsten Dinge gefragt, die normalerweise als definitiv zu intim gelten. Okay, ich gebe zu, manchmal wurde ich vorgewarnt mit »Darf ich dich etwas Privates fragen?« Aber ehrlich gesagt habe ich trotzdem nicht mit solchen Fragen gerechnet wie »Sind Asiatinnen wirklich so eng?« und »Rasierst du dich?« Also, vor allem frage ich mich, was Leute sich dabei denken, wenn sie mir die erste Frage stellen. Dass Asiatinnen sich versammeln und die Enge ihrer Vagina bemessen? Und die zweite Frage hatte ich damals auf die Achseln bezogen, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich glaube, er meint nicht meine Achselhaare. Also zum einen geht denn das überhaupt nichts an und zum anderen, wieso interessiert man sich dafür? Man hat mich auch gefragt, welche BH-Größe ich trage, weil natürlich alle Asiatinnen flach sind und man kaum glauben kann, dass es Asiatinnen gibt, die größere Brüste haben. Allein wenn ich daran denke, macht es mich so fassungslos. Alles Fragen, die man einer anderen Person, die einem quasi fremd ist, nicht stellen sollte. Als ich mit Anfang 20 mit drei anderen Frauen im McDonald's war, kam ein Mann auf uns zu und musste uns unbedingt mitteilen, wie gut wir darin wären, Männern einen zu blasen, und hat uns gesagt, welche Plätze wir belegen würden. Mir hat auch mal jemand ins Gesicht gesagt, dass er gerne eine asiatische Freundin hätte. Auch das zeigt wieder, dass es anscheinend egal ist, wie die Person ist, solange sie asiatische Merkmale aufweist. Einmal wurde ich in England gefragt, ob ich schon mal einen britischen Schwanz gehabt hätte. Das waren so einige kurze Sätze. Jetzt kommen wir zu den Geschichten. Einmal wurde ich, glaube ich, angemacht. Zumindest haben mir FreundInnen gesagt, dass das wahrscheinlich eine Anmache war, als ich ihnen das erzählt habe. Und zwar wurde ich im Zug mal von einem Jungen gefragt, ob ich ihm bei seinem Referat über Vietnam helfen könne. Zum einen ist er davon ausgegangen, dass ich wohl über Vietnam Bescheid wissen muss, weil ich asiatisch aussehe. Oder er hat gedacht, ich habe vietnamesische Wurzeln. Ich habe eigentlich chinesische Wurzeln, aber meine Eltern wurden immerhin dort geboren und ich war ein paar Mal dort. Vielleicht kann ich ja helfen, und habe gefragt, was er denn gerne wissen möchte. Er war wohl nicht auf so eine Frage vorbereitet und hat mich dann nach der Einwohnerzahl gefragt. Ich habe ihm dann nur gesagt, dass er bei Wikipedia das herausfinden wird. Als Jugendliche war ich mal in einer Videothek, als es die noch gab, und ein Junge kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Vietnamesin sei. Als ich mit Nein antwortete, ist er einfach weggegangen. So etwas ist mir noch häufiger passiert. Ich weiß aber gar nicht, in welche Kategorie ich diese seltsame Frage einordnen sollte. War das, weil er auf eine bestimmte Art von Asiatinnen steht und ich diese Kategorie nicht erfüllt habe? Oder wollte er einfach wissen, was für Wurzeln ich habe? Und wenn letzteres der Fall ist, warum geht man sofort, nachdem ich die Frage beantwortet habe? Was ist das für ein seltsames Verhalten? Vor allem werde ich so etwas gefragt, noch bevor ich nach meinem Namen gefragt werde. Als würde man zu einer wildfremden Person hingehen und fragen, kommst du aus Heidelberg? Und wenn die Person das verneint, geht man einfach. Was ist das für eine Interaktion? 2014 war ich in China und war mit einigen FreundInnen in einem Club. Die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht wirklich der Partytyp bin. Ich saß die meiste Zeit in einem Sessel und habe die Fruchtplatte, die jemand bestellt hat, in mich hineingestopft. Dann kam ein weißer Mann auf mich zu und wollte mich zum Tanzen auffordern. Ich habe mehrmals Nein gesagt oder eher geschrien, weil die Musik so laut war, und ich habe versucht, mich mit meinem ganzen Gewicht zurück in den Sessel fallen zu lassen. Er hatte mich an meinen Handgelenken gepackt und mich aus dem Sessel herausgehoben. Ich war kurz davor, Panik zu bekommen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Er war größer und stärker als ich. Zum Glück hat ein Freund das gesehen und kam sofort zu mir her, herrschte den Typ an und fragte mich, ob alles okay sei. Ich bin ihm immer noch sehr dankbar dafür. Ich möchte dem fremden Typ nicht unbedingt einen Asiatinnenfetisch unterstellen, aber zumindest, dass er sich nicht sonderlich gut benommen hat. Wenn ich mich schon so von ihm wegdrücke, sollte doch jedem klar sein, dass ich kein Interesse habe. Ich weiß nicht, ob er sich das als Mann oder als weißer Mann herausgenommen hat, mein Nein und meine Körpersprache zu ignorieren, aber ich bin immer noch wütend darüber, dass er mich erst losließ, als ein anderer Mann auftauchte. Ein weiteres Erlebnis, bei dem ich nicht klar sagen kann, ob es daran liegt, dass ich asiatisch aussehe. Ich war am Bahnhof meiner Heimatstadt und habe Pokémon Go gespielt. Verurteilt mich nicht. Egal, es war gegen 19 Uhr und ich war nur kurz am Hauptbahnhof, als ein Mann auf mich zukam und mich ansprach. Er war kein deutscher Muttersprachler und ich hatte anfangs Probleme, ihn zu verstehen, und habe mehrmals nachgefragt, bis ich ihn verstanden habe. Er hat mich gefragt, ob ich nicht für 50 Euro mit ihm im Park Sex haben würde. Ich war so perplex, entgeistert, dass jemand auf die Idee kommen könnte, dass ich für Geld mit einer Person Sex haben wollen würde. Prostitution an sich finde ich nicht schlimm, wenn die Menschen das freiwillig tun. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Und normalerweise ist es relativ gut zu erkennen, ob eine Person in diesem Moment Sex für Geld anbietet. Sei es nun anhand der Kleidung und deren Körpersprache oder eindeutige Online-Werbung. Wie dem auch sei, ich habe Nein gesagt und bin gegangen, aber er lief mir hinterher und rief, bitte. Als er mir folgte, hatte mir das Angst gemacht, aber ich dachte, es sei noch kein Grund, die Polizei zu rufen. Später war zufälligerweise die Polizei im Restaurant meiner Eltern, um Essen zu bestellen, und nun weiß ich, nachdem ich nachgefragt habe, dass das sehr wohl ein Grund gewesen wäre, die Polizei zu rufen. Während meines Bachelorstudiums habe ich als Aushilfe in einem Laden gearbeitet, der Nahrungsmittel verkauft, und ich musste immer mal wieder vor dem Laden stehen und Leuten Essensproben anbieten. Die meisten sind entweder einfach mich demonstrativ ignorierend an mir vorbeigegangen oder haben etwas probiert und sind weiter oder in den Laden hineingegangen. Dann gab es einige, die mit mir ein Gespräch anfingen. Ein Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre alt war, hat mich am Anfang nur gefragt, ob ich ihm sagen könnte, wo die Bushaltestelle ist. Aber nachdem ich ihm das gesagt habe, hat er plötzlich angefangen, über mein Aussehen zu sprechen. Meine Haare seien so schwarz und glatt, was mehr oder weniger stimmt, weil so schwarz sind sie nicht, aber ja, glatt sind sie tatsächlich. Dann sagte er, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, wie ich einen Leder-Minirock tragen würde und wie eine indigene Person mit Federn im Haar herumlaufen sollte. Er meinte auch, dass indigene Menschen ja eigentlich auch AsiatInnen wären. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob das direkt rassistisch war, aber es war mir auf jeden Fall sehr unangenehm. Schließlich habe ich gearbeitet und ein Mann sagt mir einfach, wie er es gut fände, wenn ich einen Minirock tragen würde und mich wie eine indigene Person kleiden sollte. Und auch hier bei dieser Aussage werden indigene Menschen über einen Kamm geschert. Irgendwann habe ich wohl nicht mehr gelächelt, denn er sagte mir dann, dass ich doch mehr lächeln sollte, während ich diese Kostproben verteile. Die seltsamste und unheimlichste Erfahrung habe ich ebenfalls bei diesem Aushilfsjob gemacht. Es war das erste Mal, dass ich den Laden alleine aufmachen und die Lieferung entgegennehmen sollte. Mir hat das eine damalige Kollegin einmal gezeigt und ich fühlte mich bereit, das dann alleine zu machen. Ich war pünktlich im Laden und öffnete dem Lieferanten die Tür. Es war der gleiche Mann wie an dem Tag, als ich eingelernt wurde, den Laden aufzumachen. Wir kannten uns also schon etwas. Als ich dann das Brot einräumte, fing er an, mit mir Smalltalk zu führen. Er fragte, woher ich komme, was für Wurzeln ich habe. Lange Zeit habe ich wirklich allen, die mich das gefragt haben, meine komplette Familiengeschichte erzählt. Das war für mich immer einfacher, als darauf aufmerksam zu machen, dass ich doch in Deutschland geboren wurde und daher komme. Aber auf diese Frage, woher kommst du, gehe ich ein anderes Mal ein. Jedenfalls wusste er dann, dass ich chinesische Wurzeln habe und meine Eltern in Vietnam geboren wurden. Er erzählte mir dann, dass er eine vietnamesische Ehefrau hat und dass er auch mal in China war. Ich musste gar nicht nachfragen, was er dort gemacht hat. Er erzählte es von sich aus. Als er in China war, hat er diverse Geschäfte gemacht und bei einem wurde er zum Karaoke eingeladen. Es war aber kein normales Karaoke, wo man einfach in einem Zimmer sitzt und mit anderen zusammen singt. Dort, wo er hingegangen ist, konnte man sich auch Prostituierte bestellen. Wieso er es als angemessen empfand, mir das zu erzählen, werde ich nie erfahren, aber es kommt noch schlimmer. Er sagte, dass er das natürlich gar nicht wollte und quasi dazu gezwungen wurde. Es war so wie Gruppenzwang. Er war dann in einem Zimmer, saß nackt auf dem Bett und wartete. Die erste Frau kam rein, schaute ihn an und ging wieder. Das passierte noch ein zweites Mal. Er wurde angeschaut und die Frau verließ wieder das Zimmer. Natürlich wunderte er sich darüber, also ging er zur Rezeption und fragte nach. Und dort sagte man ihm Folgendes. Achtung, es folgt der O-Ton des Lieferanten. Die dachten alle, dass mein Schwanz so groß ist, dass ich ihre Pussy zerstöre. Und das sagte er mir. Einer chinesischen Deutschen, die mit ihm alleine im Laden steht und nur das verdammte Brot einräumen wollte. Danach habe ich Angst bekommen, weil ich sofort Horrorszenarien im Kopf hatte, denn warum sollte ein Mann mir so etwas erzählen, während wir alleine sind? Er hat mich dann aber nur gefragt, ob ich Facebook habe, was ich verneint habe. Er hat mich auch nach meiner Handynummer gefragt, aber ich habe behauptet, dass ich mein Handy nicht dabei hätte und meine Nummer nicht auswendig wüsste. Daraufhin hat er mir seine Visitenkarten gegeben, die ich dann weggeschmissen habe. Ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass das vollkommen unangemessen war, was er gerade gemacht hat. Schließlich waren wir alleine und ich wusste nicht, wozu er fähig war. Ich habe das auch nie gemeldet, weil ich dachte, es ist ja eigentlich nichts passiert. Er hat mich nicht angefasst, aber mittlerweile weiß ich, dass auch das, was er mir erzählt hat, als sexuelle Belästigung zählt. Klar, ich weiß nicht, ob er sexuelle Hintergedanken hatte, als er mich nach meinen Kontaktdaten gefragt hat, aber nach so einer Geschichte ist das wohl gar nicht so unwahrscheinlich. Egal, ob er verheiratet ist oder nicht. Solche Dinge passieren natürlich nicht nur im analogen Leben, sondern vor allem im digitalen Leben. Denn da ist man eher anonym und man traut sich mehr. Zeitungsartikel und Videos werden ja auch auf Facebook geteilt und manchmal geht es um die gelebten rassistischen Erfahrungen von People of Color. Was denkt ihr, wie oft diese Erfahrungen relativiert werden? Selbst wenn ich auch von solchen Erfahrungen in den Kommentaren berichte, um zu zeigen, dass das eben keine Einzelfälle sind, wird das meist nicht ernst genommen. Ich lese kurz eine Auseinandersetzung zwischen mir und einem Mann vor. Dieser fand August 2020 unter einem Video der Deutschen Welle statt. Das Video wurde mit der Beschreibung hochgeladen: Deutschland, du hast ein Rassismusproblem. Kümmere dich drum. Rassismus, wie fühlt sich das an? 5 Deutsche erzählen. Da dies ein öffentlicher Beitrag ist, zensiere ich die Namen nicht. Rechtschreibung und Grammatik habe ich in dieser Transkription korrigiert. Der ursprüngliche Kommentar war von einem anderen Mann namens Stefan. Der schrieb: Wenn ein bezauberndes asiatisches Mädchen auf Englisch angesprochen wird, ihre Muttersprache aber Deutsch ist, kann man da nicht einfach gemeinsam miteinander lachen? Ich erklärte ihm, weshalb mich und viele andere People of Color so etwas ärgert, so etwas nicht unbedingt witzig finden, wenn das ständig passiert. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Ein anderer Mann, Franz Josef, antwortete Stefan: Egal wie man es also macht, es ist immer falsch. Immer Rassismus. Ganz viele Smileys. Ansprache auf Englisch. Man vermutete, dass die Person eventuell nicht Deutsch spricht. Eigentlich sympathisch, freundlich, im eigenen Land nicht automatisch auf Deutsch zu bestehen. Ansprache auf Deutsch ist voll Nazi, rücksichtslos, also am besten den Konflikt vermeiden und gar nicht sprechen. Ist aber auch rassistische Ausgrenzung, oder? Übrigens, als Weißer werde ich seit 20 Jahren in Asien auch gefragt, woher ich komme. Und gegebenenfalls, ob ich die Landessprache spreche. Zwinker-Smiley. Und ich frage auch jeden neuen deutschen Kontakt, woher er kommt. Mosel, Bayern, Amsterdam, kommt mal wieder runter. Ich schrieb daraufhin: Aber ich wurde hier geboren. Und wenn ich mit meiner deutschen Heimatstadt auf die Frage, woher kommst du, antworte, kann man eventuell fragen: Und deine Eltern? Und was für Wurzeln hast du? Aber nicht: Und woher kommst du wirklich? Oder was ich auch oft erlebe, dass wildfremde Menschen mich mit: Kommst du aus Vietnam, China, Korea, Japan, Thailand? Ansprechen. Und wenn ich das verneine, geht die Person einfach weg. Ich gehe davon aus, dass bevor Sie neue Kontakte fragen, woher Sie kommen, zunächst einmal nach dem Namen fragen, oder? Können Sie nachvollziehen, weshalb es mich und so viele andere so etwas wurmt? Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass wirklich niemand Sie als Nazi bezeichnen wird, wenn Sie jemanden in Deutschland auf Deutsch ansprechen. Er: Aber ich wurde hier geboren. Smiley: Klasse, das sehe ich ja auch sofort, wenn ich dich treffe. Die Geburtsurkunde mit dem Ort. Musst du da nicht selber lachen? Hypersensitiv. Ich: Ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher, dass eine Person in Deutschland geboren ist, wenn man sie in Deutschland trifft? Oder sind das für dich wirklich nur weiße Leute? Und klasse, wie du alles andere, was ich geschrieben habe, ignorierst. Unsensibel. Franz Josef antwortete: Yvonne, können wir gerne diskutieren. Hier mit dem Handy ist mir das aber zu mühsam. Nun geht es also um Wahrscheinlichkeitsrechnung und Formulierungsfragen. Zwinker-Smiley: Man sollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Smiley: Ja, ich weiß, dass Asiaten empfindlicher sind und formulieren, Deutsche aber nicht so sehr. Das weißt du sicher. Und geboren in Deutschland wären viele Nationalitäten, da ist deine Frage sehr seltsam. Danach habe ich nicht mehr geantwortet. Ich bin für ihn ja offensichtlich keine Deutsche, obwohl ich bereits geschrieben habe, dass ich hier geboren wurde. Sind People of Color zu hypersensitiv, wie Franz Josef behauptet? Diese kurze Erfahrungsgeschichte hat nicht wirklich etwas mit dem heutigen Thema zu tun, aber ich wollte trotzdem mal zeigen, wie anstrengend es für mich und andere People of Color ist, mit solchen Menschen wie Franz Josef zu schreiben. Aber ich bin froh, dass ich zumindest mit Stefan ein schönes Gespräch hatte. Zurück zum eigentlichen Thema. Die Vermischung von Rassismus und Sexismus. Die harmloseren Nachrichten sind beispielsweise welche, die ich auf Instagram erhalten habe, die mich erstmal fragen, ob ich Deutsch kann, obwohl das in meinem Profil steht. Ich lese einfach mal den kurzen Nachrichtenabtausch vor. Der Mann schrieb: Hi, are you from Germany? Deutsch: Hi, kommst du aus Deutschland? Ich antwortete: Hi, yes I am. Why? Deutsch: Hi, ja, tue ich. Warum? Er daraufhin: Hat mich überrascht. Smiley: Ich mag Asia-Weiber. Zwinker, Smiley. Was zum Teufel? Darauf habe ich auch nicht mehr geantwortet. Welcher Mann denkt denn so, bei einer anderen Person landen zu können? Asia-Weiber? Geht's noch degradierender? Ansonsten haben Freundinnen von mir mit asiatischen Wurzeln und ich auch viele Nachrichten erhalten, in denen man uns einfach schrieb, dass sie auf asiatische Frauen stehen. Ich weiß nicht, wie man denken kann, dass so etwas als Kompliment aufgefasst werden könnte. Oh, du sexualisierst alle asiatische Frauen? Wie attraktiv! Schreiben die auch blonden Frauen? Oh, ich stehe auf Blondinen. Jetzt, da ich so darüber nachdenke, wahrscheinlich tun sie das. Auch in Facebook-Gruppen, die explizit für ChinesInnen in Deutschland oder für Menschen mit chinesischen Wurzeln in Deutschland, gibt es komische Beiträge von Männern, die eine asiatische Freundin wollen. Hier ein Beispiel. Berlin, Germany. Hallo Girls, ich suche eine sehr junge und schlanke Chinesin hier in Berlin für eine feste Beziehung. Schreibt mich einfach an. Liebe Grüße, Ron. Also, da bleibt mir echt die Spucke weg. Das ist seine einzige Anforderung? eine sehr junge und schlanke Chinesin, oh, in Berlin. Vor allem, er hat auch noch 3 Bilder angehängt, in denen er selbst nicht sonderlich jung, also nicht zwischen 20 und 30 aussieht. Er hat keine Charaktereigenschaften aufgezählt, sondern will einfach eine sehr junge und schlanke Chinesin. Was mich aber tagelang wütend gemacht hat, waren die Nachrichten, die eine Freundin von mir mit chinesischen und vietnamesischen Wurzeln bekommen hat. 2019 und trotzdem denken einige, dass es in Ordnung sei, solch einen rassistischen und sexistischen Schwachsinn von sich zu geben. Ich konnte es nicht fassen, dass es tatsächlich Leute gibt, die so etwas schreiben. Sie war auf JoyClub unterwegs und für alle, die diese Plattform nicht kennen, die Seite beschreibt sich selbst so. JoyClub.de ist mehr als eine Erotik-Chat- und Flirt-Plattform mit erotischen Kontaktanzeigen. Ein Mann schrieb sie dort folgendermaßen an. Würde dich liebend gerne kennenlernen. Siehst toll aus. Mag vor allem asiatische Frauen ganz gern. Hast du diese Woche etwas Besonderes vor? Liebe Grüße. Sie antwortete nicht, also schrieb er nochmal. Wieso antwortest du nicht? Brauchst du ein Gesichtsbild von mir? Und schickte ein Bild von sich selbst. Sie schrieb, tut mir leid, habe kein Interesse. Woraufhin er antwortete, okay, bist doch sicher nicht mein Typ. Sie, wieso schreibst du dann? Er, hatte gedacht, dass du einen guten Charakter hast. Habe mich getäuscht. Sie, tolle Definition für einen guten Charakter. Wenn das so ist, dann will ich gar kein guter Mensch sein in deinen Augen, aber danke. Er, für eine Asiatin hast du hohe Ansprüche. Wenn du in deinem Land leben würdest, hättest du mich sicher kennenlernen wollen. Sie, was ist das für eine Einstellung? Ganz sicher nicht. Er, bye, werde dich ignorieren. Sie, reif für dein Alter. Wie kann es sein, dass jemand tatsächlich so etwas von sich gibt, nachdem man ihm mitteilt, dass man kein Interesse an ihm hat? Für eine Asiatin hast du hohe Ansprüche, wenn du in deinem Land leben würdest, hättest du mich sicher kennenlernen wollen. Als dürfte sie als Asiatin keine hohen Ansprüche haben. Und hohe Ansprüche, nur weil sie ihn nicht kennenlernen wollte? Dann auch dieses, in deinem Land. Sie wurde in Deutschland geboren, also will sie ihn in ihrem Land immer noch nicht kennenlernen. Sicher kennenlernen wollen, nur weil er weiß ist? Genau, weil absolut alle Asiatinnen sich jedem x-beliebigen weißen Mann an den Hals schmeißen. So etwas versetzt mich dermaßen in Rage. Diese Einstellung, ich bin ein weißer Mann und du hast mich gefälligst zu wollen. Denn ein weißer Mann steht ja ganz oben auf unserer sozialen Hierarchieleiter. Als hätten wir Menschen mit asiatischen Wurzeln kein Recht, einen weißen Mann abzulehnen. Und wenn doch, wird uns hinterher gesagt, dass wir hohe Ansprüche hätten. Wie kann man nur so eine Einstellung haben? Als erwachsener Mann. So, nun habe ich mich erstmal genug über dieses Thema aufgeregt. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in dieses intersektionale Thema bekommen und könnt verstehen oder nachvollziehen, wieso es kein Kompliment ist zu sagen, dass man Asiatinnen heiß findet oder ich wollte schon immer mal eine asiatische Freundin haben. Und auch, was man als asiatisch gelesene Frau so erlebt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!